vor der ersten in der Lagerhalle gab es so eine Gruppe junger Männer, 15, 20 Stück ungefähr. Und ich war natürlich dann auch geschminkt, bauchfrei, Schlaghose, Buffalos, wie sich das hier so gehörte damals. Und bin dann natürlich arschwackelnd vorbei, weil ich musste ja zum Bus. Und dann pfiffen wir auch so ein, zwei hinterher, was ja ganz nett war, bis dann einer sagte, scheiße, das ist gar keine echte Frau. Und ich stellte fest, scheiße, das sind Nazis. Und dann fingen die auch wirklich an loszulaufen und zu brüllen, du Schwuchtel, wir bringen dich um. Die Bierflaschen sind an meinem Kopf vorbeigeflogen. Und hab da wirklich meine Beine in die Hand genommen und bin in meinem Leben gelaufen. Hätten die mich gekriegt, hätten die mich totgeprügelt.
Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen, immer sonnabends. In der dicken Mopo.
Moin, ich bin Wiebke Bromberg. Im Hintergrund werkelt mein Kollege Marius Röhr. Heute sind wir zu Gast bei Veuve Noire. Du bist Drag Queen und sogenannte Familienbotschafterin der Olivia Jones Familie. Hi Veuve und erstmal Prost.
Grüßt euch hier, meine Liebe. Schön, dass ihr da seid.
Ja, danke schön. Finden wir auch.
Das Vergnügen ist ganz auf eurer Seite.
Ja, absolut. Hier in deinen Privatgemächern.
Ja, quasi, das ist so der, mir wurde gesagt, das ist der Elfenbeinturm. Ich bin so, ne?
Ja, von der Höhe her kommt das hin. Wir mussten ziemlich weit hochlaufen.
Ja, vierter Stock. Aber es ist halt großartig, eine Dachgeschosswohnung zu haben, weil die dann keiner auf dem Kopf rumtanzt, ne? Somit tanze ich den Leuten auf dem Kopf rum. Und
ja, die sind begeistert, also, oder?
Wahnsinnig. Also bisher hat sich noch keiner beschwert. Das ist das Schöne hier an dieser Wohnung. Hier kann ich halt auch laut Musik hören, was mir ganz doll wichtig ist. Ich brauche immer Musik und immer laut. Und hier beschwert sich aber keiner. Gut, wir wohnen hier auch direkt an der Reeperbahn. Also wer soll sich hier beschweren?
Die trauen sich nicht. Die sehen dich und denken, um Gottes Willen.
Nein, mit der legen wir uns lieber nicht an.
Genau, die ist uns zu hardcore. Also ich bin ja ein bisschen enttäuscht gewesen über deine Begrüßung, weil ich folge dir ja seit Wochen auf Instagram.
Ja.
Ich kenne dich ja eigentlich schon, also eigentlich sind wir beide.
Ja, ja, eigentlich sind wir Vollstes und so.
Ja, ich sehe dich morgens am Aufstehen. Ich weiß, wann dein Kühlschrank leer ist, eigentlich immer.
Ja,
wann du keine Zigaretten mehr hast.
Ich war jetzt gerade einkaufen gewesen.
Echt?
Ich habe es tatsächlich mal geschafft. Irgendwie gefühlt nach 3 Wochen war ich endlich mal wieder einkaufen.
Doch, habe ich gesehen. Tomaten und so, ne?
Ja, ja, so ein Scheiß halt. Ne?
Ja, ja, so ein Scheiß.
Also nichts, was man groß kochen muss.
Ja, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, weil du hast mich, glaube ich, mit Hallo oder so begrüßt.
Ach so, ich habe leider nicht.
Du begrüßt mich jeden Tag anders auf Instagram.
Ja, ich war noch vorhin ein bisschen im Stress. Okay, dann sage ich es halt immer, Romantik, ihr Fotzen und Hallöchen, ihr Pornopeitschen. Schön, dass ihr da seid.
Ja, danke schön. Sehr nett. Genau so.
Obwohl das schön war, jetzt auch gelogen.
Also du bist ja schon sehr aktiv auf Instagram. Ist dir das nicht manchmal zu nah? Irgendwie zu viel Einblick?
Es gibt natürlich auch Momente, wo ich da immer überlegen bin, ob ich da jetzt die Instagram-Community dran teilhaben lasse oder nicht. Aber für mich ist das überhaupt in dem Moment gar kein Problem, weil ich habe noch nie ein Geheimnis aus meinem Leben gemacht. Alles, was ich an Entscheidungen treffe, sind getroffen. Alle Entscheidungen, die ich früher getroffen habe, haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und warum soll ich aus meinem Leben ein Geheimnis machen? Ich mache nichts Verbotenes oder irgendwas, was irgendjemanden verletzt. Und wenn die Leute dann das Gefühl haben, dass ich denen noch ein bisschen näher bin, dann ist das doch was Schönes eigentlich auch. Sie haben dann somit einen kleinen Einblick auch in dem Leben von einem Künstler und einem Travestiekünstler. Und ich finde es halt schön, einfach auch Menschen da teilhaben zu lassen. Es war auch nicht immer so. Ich hatte vorher, bin ich ehrlich, Social Media war für mich absolut ein rotes Tuch gewesen. Weil ich auch immer dachte, so wie anstrengend das auch alles ist. Ne? Weil man muss ja natürlich auch mal gucken, dass man ja auch seine Follower so ein bisschen bei Laune hält. Aber selbst das ist mir auch alles total vollkommen egal. Ich nehme die Leute mit, gerne im Laufe meines Alltags. Und für mich ist natürlich auch immer von Vorteil, dadurch, dass ich halt schon aufgrund dessen, auf meines Jobs schon sehr viel mit Menschen zusammenarbeite und natürlich auch direkt im direkten Kontakt, wie zum Beispiel mit Kiezton und so, was ich total liebe und genieße, brauche ich da aber auch einen Ausgleich zu, und zwar meine Ruhe. Also ich muss mich dann so ein bisschen zurückziehen. Aber da wir Menschen ja auch immer schon Rudeltiere gewesen sind, muss man natürlich aber auch immer gucken, okay, man darf halt auch nicht vereinsamen. Und da ist natürlich Social Media eine wunderbare Geschichte, dass man die Leute dann trotzdem halt mitnehmen kann, aber nicht jetzt so, dass sie halt ständig permanent mit einem zusammen sind und dass man sich mit denen wirklich direkten Kontakt umgibt.
Ja.
Dass man da so einen gewissen Abstand hat. Und den brauche ich teilweise auch wirklich sehr viel.
Was man ja nie sieht, ist irgendein Mann.
Nee, den gibt's auch nicht. Ich glaube, den wird es auch nicht mehr geben. Ich habe da auch keinen Bock mehr drauf. Das geht mir alles auf den Sack. Das ist mir alles viel zu anstrengend, diese ganze Anfangszeit. Man lernt sich kennen, man geht Kompromisse ein. Bla, das geht mir alles auf den Sack. Ja, können wir nicht so innerhalb von 10 Minuten so von wegen, pass auf, wir mögen uns, ja, okay, wir vögeln jetzt mal kurz eine Runde miteinander, um zu gucken, ob das jetzt auch funktioniert. Und dann ist doch gut. Können wir dann nicht einfach dann schon fertig sein und dann sind wir mittendrin? Nein, diese ganze Anfangszeit und dieses ganze Doofgetue immer am Anfang, wie man sieht, man versucht sich ja immer gegenseitig zu beeindrucken auch nochmal. Oh, es ist alles anstrengend.
Nee, das ist ja alles. Das ist doch mit Frauen nichts anderes.
Ah, es ist ja, es ist ja überall so.
Das ist
ja
völlig egal, ob du jetzt Männlein oder Weiblein.
Genau, richtig. Das spielt überhaupt keine Rolle. Aber ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und dann ist es halt auch so, aufgrund dessen, dass ich halt nun mal man hat ja auch viel zu tun. Man ist teilweise viel unterwegs. Ist es natürlich erstmal auch schwierig, jemanden kennenzulernen und natürlich auch jemanden kennenzulernen, der mit all dem halt auch klarkommt. Ne? Also man muss halt akzeptieren, dass ich nur mal biologisch ein Kerl bin, aber halt auch rumlaufe wie eine Frau. Darf jetzt selber nicht unbedingt Frauenwäsche, Unterwäsche tragen oder Frauenklamotten, weil da stehe ich jetzt zum Beispiel nicht so wirklich drauf. Ich mache so einen skandinavischen Holzfäller, das wäre geil. Ja, so schön.
Auch Schnecke hat da so einen gehabt. Im letzten Podcast
also alle skandinavischen
hat Schnecke
Holzfäller, bitte zu mir. Wir machen bald mal ein Casting oder so. Wir gucken mal.
Ah, ja.
Nee, aber also ich bin ja ein Riesenfan von so natürlichen Männern halt auch so. Also im Prinzip das absolute Gegenteil von mir.
Ja, ich wollte gerade sagen, also da hast
so du. So Norwegen, Finnland, ja. Da oben so die Ecke, ne, die sehen alle total wunderschön aus. Ich mag das, wenn die halt einfach sehr natürlich sind. Ich war ja auch schon immer sehr naturverbunden, auch zum Beispiel. Ich komme halt vom Dorf. Ich war immer irgendwie mit Tieren und Natur viel umgeben. Aber da jemanden zu finden, ist echt schwierig.
Also du brauchst so einen richtigen Mann, nicht so eine Fummeltrine.
Nee, nicht sowas wie mich.
Nee.
Also was ja auch alles seine Daseinsberechtigung hat, um Gottes Willen. Aber das ist jetzt nicht was ich mir als Partner in meinem Leben vorstellen könnte. Ich brauche einen richtigen Kerl. Also richtig auch dieses Sicherheitsgefühl, was man an Frau dann halt gerne auch hätte. Dass man das Gefühl hat, da ist jemand, der beschützt einen, wenn es drauf ankommt. Gut, würde ich nie zulassen, weil ich es selber regel. Aber ich würde gerne das Gefühl haben, dass es so sein könnte.
Ja.
Das kommt auch noch hinzu. Ich bin halt relativ schnell unabhängig geworden. Und das hat sich natürlich in meinem Leben so manifestiert, dass der Mann teilweise gar keine Chance hat, irgendwas zu machen. Ich regel das dann alles alleine. Bude hier zum Beispiel, alles alleine gemacht. Also das ist halt so, das ist für mich aber auch ein gewisser Kontrollzwang.
Aber willst du überhaupt einen Partner haben? Oder?
Natürlich, klar. Wer wünscht sich das nicht? Also jemanden an seiner Seite zu haben, an dem man sich auch mal anlehnen kann, an dem man sich mal aushören kann, mit dem man vögeln kann, das spielt ja alles eine Rolle, das ist ja alles wichtig. Aber jetzt gerade momentan habe ich da keinen Nerv für. Also, jetzt überlegt, dass bei dem ganzen Stress hier momentan mir noch hier irgendein Vollidiot dazwischen quatschen würde und der jetzt auch noch betuttelt werden möchte. Nee, ist mir alles viel zu anstrengend.
War irgendwann das Thema Kinder für dich mal präsent? Mhm. Hast du da irgendwann mal drüber nachgedacht?
Klar. Weil klar, ich hatte auch mal so eine längere Zeit vor ein paar Jahren auch das Bedürfnis, natürlich eine Familie zu gründen. Ne? Also da auch einen Mann an seiner Seite zu haben, ein Kind zu adoptieren, irgendwie mit Haus und Hof und keine Ahnung. Das war natürlich klar, weil das hätte ich mir gewünscht. Vor allem, weil ich dann auch immer denke zwischendurch, geil, ich bin jetzt 26 Jahre alt. Nein, ich bin
26?
Ja 36 Jahre. Und wenn ich dann überlege, meine Mutter, als sie... Als meine Mutter so alt war wie ich, war ich ja schon 16 gewesen. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde hier ein 16-jähriges Kind rumlaufen haben, ich würde komplett durchdrehen. Da hätte ich überhaupt gar keinen Lust. Also nee, das kostet ja noch mehr Zeit und ist noch mehr anstrengend. Und nee, deswegen das vielleicht nochmal irgendwann wieder der Moment, wo ich darüber nachdenke, vielleicht auch eine Familie zu gründen. Aber jetzt momentan gerade aktuell nicht. Weil da sind mir die Projekte wie zum Beispiel Olivia macht Schule, sind mir da einfach auch viel zu wichtig. Als dass ich das jetzt aufgeben würde, um eine Familie zu gründen. Das ist mir einfach viel zu wichtig. Weil wir halt immer noch merken, dass wir noch lange nicht da sind, wo wir schon längst hätten sein müssen, gerade was so die Toleranz- und Akzeptanzgeschichte angeht. Und da investiere ich lieber da jetzt meine Kraft und Zeit rein. Und alles andere kommt, wenn es kommt. Also versteif mich da nicht drauf.
Du bist ja auch Familienbotschafterin.
Genau. Seit 3, 4 Jahren, glaube ich, also als Olivia das Kinderbuch rausgebracht hat, keine Angst, denn andersrum, fing das an, dass wir das Projekt Olivia macht Schule auch auf die Beine gestellt haben, wo wir dann wirklich mit unter anderem an Schulen gehen, natürlich aber auch an Kitas und Berufsschulen oder auch Betriebe, wo wir dann wirklich Aufklärungsarbeit machen, wo ich dann erzähle, wie hat es bei mir damals ausgesehen? Welche Konsequenzen hatte ich damals mit mir rumschleppen müssen, als ich halt nur mal meine Persönlichkeit freien Lauf gelassen habe? Wie gefährlich war das damals für mich auch gewesen? Auch mit den tiefen Depressionen, mit dem bis zum Selbstmordgedanken, mit therapeutischer Hilfe, der aus den Löchern, aus den dunklen, tiefen Löchern wieder rausgekommen. Das erzähle ich da auch, da rede ich auch ganz, ganz offen und ehrlich drüber. Einfach damit junge Menschen auch einfach gleich mal von vornherein merken, was das für Konsequenzen hat, so homophoben Verhalten halt jeden Tag auch ausgesetzt zu sein. Und gerade im Schulalltag ist das halt immer noch gang und gäbe, dass schwul zum Beispiel ein Schimpfwort ist und dass es an vielen Schulen halt immer noch homophobes Mobbingverhalten gibt. Und da einfach den jungen Menschen die Konsequenzen mal aufzuklären und beziehungsweise aufzuzeigen, öffnet vielen halt auch die Augen. Und dann verstehen sie es halt auch, was sie dann teilweise damit anrichten. Dann aber auch im Umkehrschluss aber auch Mutmacher zu sein für die jungen Menschen, die zum Beispiel sich nicht trauen, sich zu outen. Denn denen halt auch wirklich ans Herz zu legen, redet mit jemandem. Es gibt Vertrauenslehrer, es gibt verschiedene Communities, in die man sich einschalten kann. Holt euch Mut, holt euch Rückenwind. Und wenn es erstmal nur die beste Freundin ist, aber es ist wichtig, darüber zu reden. Und da halt, wie gesagt, Mutmacher zu sein für die jungen Menschen, die sich vielleicht nicht trauen, sich zu outen. Und natürlich auch so ein bisschen Geschichtliches, wie zum Beispiel mit dem Paragraphen 175, den wir bis 1994 hatten, wo ja Homosexualität strafbar war. Mit den Anfängen des Christentums, wo das ja anfing mit so homophoben Drecksverhalten. Oder zum Beispiel auch, es gibt ja jetzt, wir haben ja hier in Hamburg das Museum Ballinstadt, das Auswanderermuseum, wo die jetzt eine ganz klasse Ausstellung haben, Fluchtursache Liebe, was ja für mich damals ja auch quasi ein Grund gewesen ist, meine Heimat zu verlassen. Weil ich halt nun mal einfach auch Männer geliebt habe und deswegen einfach auch da weg musste. Und das erzähle ich denen halt allen und kläre da halt so ein bisschen auf. Und natürlich geben wir auch den Ausbildern oder den Lehrern oder Erziehern natürlich auch so ein gewisses Maß an Werkzeuge und Fertigkeiten mit, damit sie halt in Zukunft mit sowas zum Beispiel umgehen können. Wenn sie jetzt zum Beispiel mit Schülern zusammenarbeiten, die sich nicht trauen, sich zu outen oder auch mit Schülern zu tun haben, die dann ständig immer ein homophobes Mobbingverhalten nach dem anderen irgendwie an den Tag legen. Und da arbeiten wir halt auch mit denen immer ganz eng zusammen und versuchen dort auch wirklich denen Hilfestellung zu geben, um in Zukunft halt mit sowas umgehen zu können. Und natürlich auch viel gleich Wind aus der Segeln zu nehmen. Ne? Also gerade die Pseudo-Bros, die ja dann so an Berufsschulen zum Beispiel schnell mal so einen blöden Spruch bringen, was so, ey, du Schwuchtel oder keine Ahnung, denen halt auch wirklich mal schnell den Wind aus der Segeln zu nehmen, damit sie sowas zum Beispiel in Zukunft nicht mehr machen. Einfach auch, um eine Generation irgendwann hochzuziehen und zu haben, wo das einfach auch gar nicht mehr irgendwie großartig thematisiert werden muss. Noch müssen wir es thematisieren, noch müssen wir darüber reden, weil Aufklärung ist eine der wichtigsten Angelegenheiten, gerade im ländlichen Bereich. Viele wissen nicht, worum es da geht, wenn es heißt schwul, bi, lesbisch, trans, diese ganze Genderpolitik, die ja so umfassend ist. Und man muss den Menschen halt auch die Möglichkeit geben, das zu verstehen. Also wenn sie das, sie sind ja teilweise manchmal das erste Mal damit konfrontiert, wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen, sind verunsichert, haben manchmal auch Angst und verhalten sich natürlich aufgrund dieser Angst auch teilweise dann homophob. Und in dem Moment, wo man sie aber aufklebt, gibt man denen halt auch die Chance, das zu verstehen. Verstehen sorgt dann für Toleranz und Toleranz für Akzeptanz. Und dann haben wir eigentlich das erreicht, was wir erreichen wollen. Wenn sie sich dann immer noch homophob verhalten, gibt's halt ein Mascara-Bisschen ins Auge oder ich ziehe mein High Heel über den Schädel, das ist mir dann auch egal. Gut, jetzt nicht unbedingt bei den jungen Schülern, aber bei so erwachsenen Menschen, die dann immer trotzdem sich dann irgendwie noch der Meinung sind, homophob verhalten zu müssen, da gibt's dann halt auch mal Ärger.
Also, schon mal passiert?
Nee, Gott sei Dank noch nicht. Nein.
Noch keine High-Heel-Schlägerei gehabt.
Nein, das nicht. Gott sei Dank nicht. Meine schönen Schuhe.
Ja, klar, muss man drauf Acht geben. Genau. Du gehst auch an Kitas, ne? Wie ist das dann, wenn du so ganz kleine Kinder vor dir hast und dann kommt da so eine Frau reingestiefelt, die wahrscheinlich schöner aussieht, als ihre Mutter jemals aussah und total geschminkt ist und hat eine Männerstimme, haben die Angst vor dir?
Im Gegenteil, die sind natürlich, gerade so junge Menschen sind, gerade so in dem Alter, wie so 4, 5, 6 Jahre alt, ne? Die sind ja total aufgeschlossen. Die sind natürlich, ich dachte ja auch immer, dass sie ja total unvoreingenommen sind und gar nicht belastet sind oder geprägt sind, doch sind sie, weil es gibt halt so gewisse stereotypische Geschlechtermerkmale, so Stigmatas, die man ja so Kindern gleich von Geburt an quasi auflegt. So Mädchen tragen rosa, Jungs tragen blau und das dürfen nur Jungs und das dürfen nur Mädchen und somit sind sie ja schon quasi stigmatisiert in ihrer Rolle als männlich oder als weiblich. Was aber total verkehrt ist, weil dadurch werden sie natürlich auch groß und werden natürlich dann, wenn sie sich zum Beispiel mal anders verhalten, als es für ihr Geschlecht normal ist, werden sie ja natürlich teilweise auch diskriminiert schon oder auch in ganz, ganz jungen Jahren. Sowas wie, nee, du darfst jetzt bei uns nicht spielen, du trägst kein Rosa oder keine Ahnung. Du hast jetzt den rosanen Schulrucksack ausgesucht, du bist doch aber ein Junge. Und schon wird eigentlich impliziert, dass es was Falsches ist. Und davon wollen wir ja auch weg. Deswegen arbeiten wir auch ganz doll mit Kitas zusammen. Und für die jungen Menschen ist es natürlich dann gerade für die kleinen Stöpsel ein absolutes Highlight. Wenn da eine Frau reinkommt, die eine zarte Prinzessinnenstimme hat wie ich. Ja. Und, aber die sind total fasziniert. Ne? Die wollen dich anfassen, die wollen die Wimpern irgendwie am liebsten abreißen. Und mit denen macht das halt auch extrem viel Spaß, weil die das halt auch noch auf einer ganz, ganz schönen spielerischen Art und Weise kennenlernen. Wir lesen dann auch vor aus dem Buch von Olivia, Keine Angst in Andersrum, wo ja auch ganz, ganz süß auf spielerische Art und Weise erklärt wird, dass es halt auch zwei Mamis oder zwei Papis geben kann. Und das macht natürlich unwahrscheinlich viel Spaß. Gut, mit dem brauchst du natürlich dann auch nicht so weit ins Detail gehen und denen natürlich erklären, was das jetzt alles wirklich alles bedeutet, die Genderpolitik oder welche Auswirkungen das hat. Aber da geht's halt wirklich einfach darum, das Thema so selbstverständlich wie möglich darzustellen. Und danach machen wir es dann meistens so, dass wir dann wirklich mit den Eltern und mit den Erziehern nochmal in Gesprächsrunde gehen und denen dann da, wie gesagt, dann auch nochmal auch die Werkzeuge an die Hand geben, wie sie dann zum Beispiel in Zukunft damit umgehen können. Und das ist halt nun mal nicht ganz einfach, weil gerade wenn wir mal ehrlich sind, so Erzieher, die verdienen jetzt auch nicht die beste Kohle, sind teilweise auch ein bisschen überfordert. Und wenn man dann noch kommt und sagt, okay, man muss aber irgendwie auf jeden einzelnen kleinen Menschen irgendwie individuell eingehen können, kostet das natürlich unwahrscheinlich viel Zeit und Kraft. Aber eigentlich ist es genau das, worauf wir hinwollen, weil man kann auch nicht einfach pauschalisieren, wir sind alle gleich. Sind wir ja gar nicht. Es gibt verschiedene ethnische Herkünfte, es gibt Größe, Form, Farbe von Menschen und die muss man halt auch ansprechen. Man muss den jungen Menschen auch erklären, was hat das zu bedeuten oder wie ist das mit muslimischer Herkunft, was haben die für kulturelle Hintergründe, wie funktioniert das da? Und wenn man mit denen dann auch da wirklich zusammenarbeitet und denen das als selbstverständlich erklärt, haben sie die Möglichkeit, auch in späteren Jahren und im Erwachsenenleben damit nachher auch offen und ehrlich einfach umzugehen. Aber man muss es ansprechen, man muss sie damit halt auch konfrontieren und nicht einfach sagen, wir sind alle gleich, weil das sind wir nicht. Nee.
Ist das im Alltag so, dass du jetzt auch noch hier auf St. Pauli homophoben Verhalten ausgesetzt bist oder überhaupt nicht mehr?
Hin und wieder mal, aber das sind meistens die Touristen, die von außerhalb kommen, weil die St. Paulianer an sich, das ist ja hier quasi wie eine riesengroße Familie. Deswegen liebe ich ja halt auch diesen Stadtteil, weil hier kannst du wirklich sein, wer du bist. Hier kannst du rumlaufen, wie du willst. Das interessiert hier keinen. Solange wie du einfach nur einen respektvollen Umgang miteinander hast, ist das hier alles auf St. Pauli scheißegal. So, aber natürlich gibt's halt immer wieder mal nochmal so ein, zwei Touristen, die dann irgendwie der Meinung sind, sie müssen quer über die Straße brüllen, du Schwuchtel, wo ich dann halt einfach auch immer, entweder ignoriere ich das oder ich sage einfach deine Mutter und dann ist das Thema auch wieder durch. Mhm. Und da lege ich aber auch ehrlich gesagt gar keinen Wert mehr drauf. Früher war es natürlich so, dass ich mir da natürlich das auch mal sehr, sehr doll zu Herzen genommen habe und natürlich auch gleich immer drauf geachtet habe, gucken sie jetzt oder gucken sie nicht, war natürlich immer total verunsichert gewesen. Das interessiert mich mittlerweile aber alles gar nicht. Nicht mehr. Weil erstmal weiß ich gar nicht, warum sie gucken, weil gucken sie, weil sie schön finden oder weil sie scheiße finden. Um das herauszufinden, müsste ich mit ihnen reden und das will ich nicht immer. Und ich habe mich davon freigemacht, mir davon irgendwie mein Leben beeinflussen zu lassen. Und deswegen interessiert mich das gar nicht mehr, ob die jetzt was sagen oder gucken oder keine Ahnung. Es wird aber nur halt dann immer gefährlich, wenn man diesen Stadtteil verlässt. Gerade wenn man dann irgendwie im ländlichen Bereich irgendwo hinfährt oder mit dem Zug unterwegs ist und du stehst dann da irgendwo an einem Bahnhof, wo du schon siehst, okay, riesengroße große Gruppe junger Männer, die Hälfte davon glatzen und da bist du zweimal am Überlegen, ob du dich vorher in Fummel schmeißt oder nicht. Was mich dann aber natürlich wieder tierisch hart ankotzt, weil einerseits würde ich es halt gerne machen, weil es Teil meiner Persönlichkeit ist, andererseits muss ich aber mich und mein Leben schützen. Weil es kann halt teilweise in vielen, vielen, vielen Dörfern oder ländlichen Gegenden halt immer noch lebensgefährlich werden, wenn du da so rumläufst. Und das ärgert mich dann wieder, weil ich dann einfach, weil da andere darüber entscheiden, wie ich mein Leben zu leben habe.
Okay, da schmeißt du dich dann nicht in Fummel.
Ja, es kommt halt drauf an, ne? Wenn ich halt weiß, okay, das ist eine ländliche Gegend, wo ich ganz genau weiß, okay, die haben da jetzt zum Beispiel auch momentan viel mit der AfD oder mit irgendwelchen Nazis zu tun, halte ich mich dann natürlich ein bisschen zurück, einfach auch um mich zu schützen. Mhm. Muss ich. Ja. Weil es bringt halt nichts, wenn ich da irgendwann zusammengeschlagen oder zusammengeprügelt in der Ecke liege, weil die damit ein Problem haben. Und dann halt muss ich mich natürlich dementsprechend dezent zurückhalten. Deswegen ist halt diese Aufklärungsarbeit so unwahrscheinlich wichtig, damit allen Menschen mal die Augen so ein bisschen geöffnet wird.
Ja. Hast du solche Erfahrungen früher gemacht? Hast du irgendwie körperliche Gewalt da mal erfahren?
Mhm. Entschuldigung, ich trinke gerade. Nein.
Kein Problem.
Gott sei Dank konnte ich bisher immer schneller laufen als sie. Aber natürlich, klar, in so jungen Jahren, gerade Schule und so, da wurde ich halt natürlich auch mal irgendwo an die Wand gedrückt und irgendwie beleidigt und ins Gesicht geschlagen, klar, kenne ich auch. Aber die schlimmste Situation, das war damals, also das war wirklich echt gefährlich. Da habe ich eine gute Freundin von mir besucht und musste dann los zum Bus. Und die hat in so einem Neubaublock gewohnt und davor war so eine leerstehende Lagerhalle gewesen. Da waren die ganzen Skater drin, die haben sich da irgendwie köstlich amüsiert. Und vor der leerstehenden Lagerhalle gab es so eine Gruppe junge Männer, 15, 20 Stück ungefähr. Und ich war natürlich dann auch wieder geschminkt, bauchfrei, Schlaghose, Buffalos, wie sich das hier so gehörte damals. Und bin dann natürlich arschwackelnd vorbei, weil ich musste ja zum Bus. Und dann pfiffen mir auch so ein, zwei hinterher, was ja ganz nett war. Und bis dann einer sagte, scheiße, das ist gar keine echte Frau. Und ich stellte fest, scheiße, das sind Nazis. Und dann fing die auch wirklich an loszulaufen und zu brüllen, du Schwuchtel, wir bringen dich um. Die Bierflaschen sind an meinem Kopf vorbeigeflogen. und habe da wirklich meine Beine in die Hand genommen und bin in meinem Leben gelaufen. Ich hatte nur Glück, dass der Bus schon da stand, der Busfahrer so nett war, die Tür aufzumachen, weil ich glaube, hätten die mich gekriegt, hätten die mich totgeprügelt, weil die waren mega aggressiv und mega hardcore drauf gewesen. Und davon gab es natürlich mehr als eine Situation. Das war das, was natürlich dann in so jungen Jahren einen immer wieder zurückgeworfen hat und wo man dann auch immer überlegt hat, was mache ich denn jetzt eigentlich? Also passe ich mich dem 0815-Standard an, den alle von mir erwarten, einfach nur meine Ruhe zu haben, bin dann aber totunglücklich, weil ich einfach meine Persönlichkeit nicht frei entfalten kann? Oder lebe ich mich halt aus und riskiere es halt aufs Maul zu bekommen? Und ich habe mich dann immer wieder fürs Zweite entschieden, weil ich niemandem irgendwie die Möglichkeit geben wollte, über mein Leben zu entscheiden. Was ja Leute teilweise immer noch heute machen, aufgrund von Selbstschutz. Aber dadurch war ich natürlich viel homophoben Verhalten ausgesetzt. Aber es ist Gott sei Dank nie so wirklich passiert, dass ich wirklich schwer verletzt da irgendwie irgendwelchen Situationen ausgesetzt war. Da konnte ich Gott sei Dank immer noch schneller laufen als die. Das war ganz nett. Auch mit hohen Schuhen.
Sehr gut.
Ja, das Profi
man,
halt. Ne?
Das sieht also, man dann ja auch. Ne?
Genau.
Wie haben deine Eltern darauf reagiert?
Das war natürlich, ist es klar, für Eltern ist es natürlich am Anfang auch immer so ein kleines Problemchen, wo sie dann immer anfangen zu schlucken, weil natürlich sie auch damit irgendwie lernen müssen, erstmal umzugehen. Viele Eltern freuen sich dann natürlich zum Beispiel sowas auch wie auf Enkelkinder und. Gibt es bei mir natürlich nicht. Aber bei mir war das relativ human gewesen. Meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, ja, okay, das haben wir uns schon immer irgendwie gedacht. Mein Vater war dann danach ja auch relativ offen und jetzt steht da meine Familie auch voll hinter mir. Also das ist also vollkommen entspannt. Wo mich eher ein Problem mit hatte, war damals mein Freundeskreis gewesen. Die hatten da halt wirklich eher Probleme mit gehabt. Gerade die Jungs, die wir in unserer Clique hatten, die waren dann da eher so ein bisschen auf Distanz, weil die halt natürlich auch nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Na klar, da heißt, da ist jemand schwul und dann haben die natürlich gleich Angst, dass du die mit einem nackten Arsch ins Gesicht springst. Wo wir ja auch immer sagen, nee, nicht jeder Penisträger ist gleich interessant, weil wir haben ja auch Geschmack und suchen uns natürlich auch denjenigen aus und nicht jeder ist gleich sympathisch.
Was machst du denn noch? Weil du machst ja nicht nur die Wehrmacht-Schule und deine Kiez-Touren machst du ja regelmäßig auch.
Genau, ne? Richtig.
Wie oft bist du da unterwegs?
Also Hauptbetriebszeit, also ich habe montags eine Kiez-Tour, freitags zwei Kiez-Touren, samstags zwei Kiez-Touren, samstags vorher noch Party, Hafenrundfahrt mit Olivia Jones, was auch total geil ist, was richtig viel Spaß macht, weil wir natürlich auf dem Schiff auch immer Halligalli-Drecksau-Party ordentlich gemacht haben. Und dann gibt es sonntags noch einen Ungeschminkt-Spaziergang, den Sonntagsspaziergang, wo ich mich ungeschminkt zeige und auch den Stadtteil ungeschminkt zeige, weil klar, wenn tagsüber hier das große Putzlicht von oben an ist, sieht der Stadtteil natürlich nochmal ganz anders aus, als wenn abends die ganzen anderen Lichter alle angehen. Und natürlich machen wir auch Bildungskiez-Touren für Schulklassen, damit also gerade dann auch in Kombination wieder mit dem Ungeschminkt, weil wir einfach auch Schulklassen die Möglichkeit geben würden, Kiez kennenzulernen. Und abends ist es ja dann immer ein bisschen schlecht, weil ab 18 und so kommen wir meistens nirgendwo rein. Und wir haben aber dadurch diese Bildungskiez-Touren die Möglichkeit, Schülern halt auch den Kiez zu zeigen und dir auch dort wirklich mal am besten mehr Hintergrundinformationen zu geben. Wie hat das wirklich hier damals angefangen? Dass der Ursprung zum Beispiel in der großen Freiheit liegt und gar nicht in der Reeperbahn. Und natürlich dort auch wieder ein bisschen Aufklärungsarbeit machen bei diesen Bildungskiez-Touren. Und dort auch nochmal so ein bisschen meine Lebensgeschichte erzählen. Auch erzählen, wie bin ich zu Olivia Jones gekommen und welche Probleme ich damals hatte.
Wie bist du denn zu Olivia Jones gekommen?
Durch ein Casting tatsächlich. Das war sehr witzig gewesen. Mein bester Freund und ich, unsere Wege hatten sich damals getrennt, als wir in Wismar zusammen gewohnt haben und ich dann mit dem Typen zusammengekommen bin und er nicht, haben sich unsere Wege nachher getrennt und wir hatten uns nachher nach einigen Jahren über Facebook zufälligerweise wieder getroffen und dann wollte ich ihn natürlich auch besuchen, weil er war mir ja trotzdem ein wichtiger Aspekt in meinem Leben, weil es war mein bester Freund gewesen. Und da habe ich ihn in Hamburg besucht und für den ersten Hamburg-Besuch, wie sich das natürlich gehört, auf die Reeperbahn, auf die große Freiheit, in die Olivia Jones Bar und habe da wirklich die Party meines Lebens gefeiert. War natürlich auch aufgebrezelt mit High Heels und, weil ich war einfach frei an dem Abend, weil ich wusste, mir war klar, wo, wenn nicht hier. Und dann habe ich so geschrien und so gefeiert, dass ich dem Servicepersonal da auch so dermaßen hart auf den Sack gegangen bin, dass die wirklich gesagt haben, pass auf, du nervst, aber hast du nicht Bock für uns zu arbeiten? Und das war wirklich total großartig. Und dann habe ich gesagt, klar, weil für mich war das sowieso schon ein Zeitpunkt, wo ich wusste, ich muss weg. Da habe ich in Rostock gewohnt, ich muss da oben weg. Ich muss in eine Großstadt, weil als extrovertierte Person werde ich da oben im Norden und im ländlichen Bereich nicht glücklich. Und dann habe ich mich fürs Casting beworben und hatte dadurch dann natürlich die Möglichkeit gehabt, Teil der Olivia Jones Familie zu werden und nach Hamburg zu kommen.
Mhm.
Das war echt.
Wann war das?
16.05.2013. Werde ich nie vergessen.
Okay.
Das war das Casting. Und da war das wirklich auch das allererste Mal, dass ich Drag gemacht habe. Weil vorher war ich halt immer nur für mich privat geschminkt. Und da war es dann wirklich das erste Mal mit dem Schwanz wegbinden, nach hinten klemmen. Man muss sich ja was einfallen lassen. Die ersten Titten bestellt bei eBay. Damals noch schön im Unterwäscheladen reingegangen bei uns in Rostock und habe denen dann die Titten gezeigt und ihr gesagt, ich brauche hierfür ein BH. War total witzig gewesen. Sie war aber Gott sei Dank ganz aufgeschlossen. Und so fing das dann damals an. Und da habe ich wirklich das allererste Mal auch Drag gemacht. Also seit 7 Jahren jetzt Teil der Olivia Jones Familie und seit 7 Jahren Drag. Ja. Obwohl ich muss auch immer dazu sagen, ich sehe mich gar nicht so wirklich richtig als Drag Queen. Ich bin eher so eine androgyne Casual Drag, sag ich immer gerne. Weil ich bin halt, für mich ist Drag keine Maske oder Fassade, hinter der ich mich verstecke. Was nicht heißen soll, dass es bei allen anderen auch so ist. Aber viele leben dann eine Rolle aus, die sie sich so nicht trauen. Für mich ist es aber wirklich Teil meiner Persönlichkeit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe das natürlich auch alles ausprobiert, mal mit einer Perücke oder ähnlichem, aber ich hatte dann immer das Gefühl, ich bin verkleidet. Und für mich ist es ja keine Rolle, die ich spiele, sondern wirklich meine Persönlichkeit. Und das will ich den Leuten halt auch so genau so zeigen, ohne dass es jetzt irgendwie zu überkünstelt dargestellt wird, sondern einfach wirklich, dass die Leute merken, okay, so ist das, das ist die Persönlichkeit, auch privat, halt dann nur dann jetzt in dem Fall dann mit Make-up oder ohne. Und für mich macht es dann natürlich auch einfacher, gerade auch, wenn ich so an Schulen gehe, mit jungen Menschen dann halt zusammenzuarbeiten, weil sie dann diese Distanz nicht haben. Weil wenn viele sind ja gleich total schockiert oder ziehen sich in sich selbst zurück, wenn sie das erste Mal so eine schrille Drag da stehen sehen, was ja total schön ist und sehr beeindruckend, aber viele sind dann verunsichert und auch eingeschüchtert. Und dadurch, dass ich halt eher so ein bisschen casual, androgyn da bei der Sache bei bin, kriege ich auch schneller einen Bezug zu den jungen Menschen und kann da wirklich schneller eine private Geschichte auch halt aufbauen, ohne dass sie jetzt erstmal gleich völlig überfordert sind, weil sie gar nicht wissen, oh Gott, was ist das da jetzt auf einmal? Ja. Also das macht es dann natürlich in der Arbeit mit jungen Stöpseln und so macht es natürlich das auch wieder relativ einfach. Und dadurch, dass ich ehrlich bin, und das darf man halt auch nicht vergessen, Menschen merken sowas. Jeder Mensch hat Antennen dafür. Jeder Mensch ist dafür sensibilisiert, zu merken, ob das jetzt eine Rolle ist und unehrlich ist oder ob da wirklich ein ehrlicher Mensch sitzt. Und das war mir schon immer sehr, sehr wichtig gewesen, bei allem, was ich mache, wirklich sehr ehrlich und direkt zu sein. Mhm. Und deswegen halt nie Perücken getragen oder nie. Für mich, ich mag auch Glitzerfummel, klar, aber das ist immer etwas, wo ich mich nicht wohlfühle drinne. Deswegen, ich mag halt schwarz, ich liebe es, schwarz zu tragen. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen dabei, alles so ein bisschen aufzulockern, so ein bisschen mit Erdtönen, so braun, beige, so diese Farben so ein bisschen da reinzugehen. Wie du siehst ja hier in meiner Wohnung, alles ein bisschen afrikanisch angehaucht, ein bisschen orientalisch.
Warum? Das war schon, ich fand afrikanisch, das schon immer, weil du es schön findest?
Ich fand es schon immer total toll.
Weil du da warst?
Nee, das nicht, aber ich fand es schon immer sehr schön. Wie gesagt, ich war halt immer schon irgendwie auch so ein bisschen naturverbundener Mensch. Ich fand es schon immer toll.
Und schwarz passt ja auch zu deinem Namen.
Genau.
Wiff Noir.
Genau.
Die schwarze Witwe, genau. Ne? Aber die schwarze Witwe, die frisst doch nach dem Akt ihr Männchen auf.
Ja, sagt man. Ist es aber übrigens gar nicht so. Sie macht das hin und wieder mal, aber sie macht es halt nicht jedes Mal. Ich habe mich da auch damals mal so ein bisschen reingelesen. Also es ist nicht so, dass die Schwarze Witwe jedes Mal nach jedem Vögeln dann halt ihre Männer da verspeist. Nee, das macht sie eher selten, aber
Wieso heißt du so?
Das war halt auch die Geschichte. Damals in Wismar hatten wir ja auch so eine Art Clique gehabt. Da gab es die AIDS-Hilfe Westmecklenburg, wo ich damals auch ehrenamtlich gearbeitet habe. Da gab es immer so ein schwules Kaffee-Klatsch-Trinken, so, wo man sich halt zweimal die Woche getroffen hat. Und wie gesagt, irgendwann sind wir weg aus Wismar. Mein ehemals bester Freund hat die ehemalige Clique dann da so ein bisschen besucht. Und die haben gefragt, wie geht's der schwarzen Witwe? Also meinten mich damit, weil schon immer gerne schwarz getragen und nie Mann an meiner Seite. So, und dadurch kamen die halt auf den Namen irgendwie Schwarze Witwe und den fand ich sehr schön, aber auf Deutsch klang der sehr langweilig, weil, ja okay, Schwarze Witwe finde ich jetzt ein bisschen doof und der damalige Freund von meinem besten Freund hatte dann gesagt, versuch's mal mit Französisch. Ja gut, nee, so nicht, ich dachte auch erst so, aber nein, aber dann haben wir uns das übersetzen lassen, es ist französische Veuve Noir und die fand ich sehr schön vom Klang her, also es ist unwahrscheinlich kompliziert, die meisten wissen gar nicht, wie man den ausspricht oder was da überhaupt geschrieben steht, das ist eine wilde Kombination an Buchstaben, aber so ist der Name Veuve Noir entstanden. Ja.
Okay. Ja. Du sagtest, dass du aus Rostock hierher gekommen bist.
Genau.
Was hast du da gemacht?
Da habe ich als Outfit-Beraterin gearbeitet quasi. Damals, mein Chef ist Franchise, der hatte viele Klamottenmarken gehabt und habe ich für einen Klamottenladen gearbeitet. Und das war sehr cool gewesen, das hat auch richtig Spaß gemacht, weil wir waren ein junges Team gewesen und ich hatte eine wunderbare Chefin gehabt und wir haben uns privat auch wirklich gut verstanden und das war echt toll, weil gerade auch so outfit-technisch da wirklich, und wir waren wirklich richtig Berater. Also wir waren, natürlich haben wir ja auch verkauft, aber wir waren auch richtig Berater. Wir haben wirklich unsere Kunden wirklich richtig auch beraten. Und wenn es dann zum Beispiel darum ging, ja klar, du kannst jetzt die Hose irgendwie mitnehmen, die teuerste irgendwie von allen ist, aber wenn ich dir sage, dass sie scheiße aussieht, kannst du mir das glauben, dann lieber eine billige mit und die steht dir aber besser. Also ich war da halt auch schon immer sehr, sehr ehrlich und das hat mir auch Spaß gemacht.
Weißt, warst du da Berater oder Beraterin?
Also schon immer ja eine Rin, eigentlich ja vom Innern her, aber Berater. Also da war ich.
Da bist du als Mann aufgetreten.
Mehr oder weniger. Schon auch nach Augenbrauen nachgezogen, ein bisschen Concealer abgedeckt, so ein bisschen so klar, aber mehr doch schon ein bisschen männlich, wenn man das so sagen kann.
Ja. Gehst du jetzt noch als Mann los? Also,
Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt nur noch geschminkt aus dem Haus, ne? Um Gottes Willen, das mache ich nicht, weil. Wie gesagt, guck mal, die ganze Prozedur dauert 3,5 Stunden. Da hast du natürlich auch nicht jeden Tag Zeit für. Obwohl du eigentlich gerne das machen würdest, weil es ist ja auch, wie gesagt, Teil meiner Persönlichkeit. Und man nutzt ja die Zeit auch so ein bisschen zu meditieren. Aber manchmal gibt es auch einfach gar keine Zeit privat dafür. Und dann gehe ich ja natürlich auch mal ungeschminkt aus dem Haus, klar. Oder zum Beispiel so wie am Sonntag spazieren, dann bin ich ja auch nicht geschminkt.
Ja. Genau. Eigentlich heißt du Henrik.
Genau.
Henrik Schmidt.
Genau.
Ziemlich deutsch Schmidt.
Ja.
Sagen deine Eltern Henrik noch zu dir oder...
Was ja, 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 na klar. Also ja. Die sagen jetzt nicht Wörf. Also mittlerweile ist Wörf ja eigentlich ein Spitzname mehr oder weniger schon geworden. Aber meine Eltern, die nennen mich Henny.
Henny?
Henny.
Aber genau. Das ist ja auch geschlechtslos eigentlich, Henny, ne?
Genau, richtig. Meine Oma hat immer früher Henne zu mir gesagt. Henne. Das war, meine Oma war auch immer die Einzige, die das machen durfte.
Okay.
Ja, ja.
Hat die das noch mitgekriegt?
So? Ja, so ein bisschen.
Den Wandel? Hm. Also wie hat die da das ist ja eine ganz andere Generation.
Meine Oma war tatsächlich auch da wirklich eigentlich sehr, sehr tolerant und aufgeschlossen. Also das Einzige war, das werde ich auch nie vergessen, da hat sie mich mal gefragt, weil ich habe ja schon immer Lidstrich auch nachgezogen, hat meine Oma mich mal gefragt, ob das nicht weh tut, wenn man das macht. Und das fand ich so süß. Und habe ich immer gesagt, nein, Oma, das tut nicht weh. Das ist einfach nur wie mit einem Filzstift auf dem Auge. Und sie so, ach so, ja gut, okay. Aber meine Oma war da schon immer. Ich war immer schon... Mit Lieblingsenkel gewesen und meine Oma war mir immer heilig, weil da das war auch für mich sehr wichtig gewesen, weil ich einfach auch merkte, meine Oma steht da trotzdem hinter mir und ihr war das egal und das ist ja auch das, was wir eigentlich von allen eigentlich erwarten, dass es überhaupt keine Rolle spielt, wie du aussiehst, wer du bist. Und meine Oma, wo man ja eigentlich immer denkt, so ja, gerade die ältere Generation, die hätte da nie ein Problem mit gehabt. Im Gegenteil, gar nicht. Das war sehr schön.
Du sagtest, als du das deinen Eltern gesagt hast oder sie es mitbekommen haben, da haben sie auch so reagiert, dass sie gesagt haben, ja, also das haben wir sowieso schon geahnt. Woran hat man das oder haben deine Eltern das gemerkt als Kind so?
Ja, ich bin halt schon immer über den Boden geschwebt und hatte so meine kleinen femininen Züge schon immer irgendwie an mir gehabt. Und Eltern merken sowas ja eigentlich auch. Und deswegen hat meine Mutter damals auch gesagt, ja gut, das haben wir uns schon immer irgendwie gedacht. Dass das bei dir so ist und ja.
Hast du das denn in einer bestimmten Schlüsselsituation gemerkt oder ist das so ein Prozess gewesen?
Einfach? Das ist ja eigentlich immer ein Prozess. Das ist ja genauso, wie wenn ich dich fragen würde, wann hast du gemerkt, dass du auf Jungs stehst? Das ist im Prinzip bei mir genau das Gleiche. Man wächst damit so auf, das ist so ein Interesse, was sich ja entwickelt, ob es jetzt nur das gleiche oder das andere Geschlecht ist. Was ich aber immer nochmal rückwirkend immer so betrachte, faszinierend finde, ist, dass wenn man mitkriegt, dass man das gleiche Geschlecht interessant wird, aber auch sofort das gar nicht thematisiert, weil man sofort irgendwie dieses Bewusstsein dafür hat, darüber darf ich nicht reden. Weil man natürlich dann, gut, vor damals, als ich 17 Jahre war, war das ja natürlich auch nochmal ein bisschen eine andere Zeit, weil man halt natürlich auch überall signalisiert bekommt, dass es etwas ist, was nicht sein darf, schwul zu sein oder bi zu sein. Und dann durch Medien und alles Mögliche kriegst du sowas mit oder auch im Umfeld, wenn darüber geredet wird. Oder wenn man halt beleidigt wird, aufgrund dessen, dass man zum Beispiel ein bisschen zartere Züge hat, weißt du ja sofort, okay, das ist etwas, was nicht sein darf. Und dann redet man natürlich auch nicht drüber. Aber es gab jetzt keinen Schlüsselmoment. Ich glaube, den gibt's auch, glaube ich, bei keinem. Ich glaube, das ist ein Interesse, was sich entwickelt, ob es nur das gleiche oder das andere Geschlecht ist. Damit wächst man auf. Und dann, ja.
Hattest du überhaupt mal Interesse an Mädchen? Oder?
Früher, ja, klar, als Kind. Ja. Klar, ich hatte ja auch meine zwei Freundinnen gehabt, aber nee. Also ich habe auch noch nie mit einer Frau gevögelt. Also das ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, das möchte ich unbedingt mal machen. Aber ich kann natürlich auch nicht sagen, das sage ich ja, also es ist halt überall ja so, man weiß ja nie, wer einmal in seinem Leben über den Weg läuft und wenn es passiert, passiert es. Ne? Also kann man ja nie wissen. Aber so grundsätzlich kein Interesse.
Du hast vorhin gesagt, du hast bei eBay dir deine
Brüste.
Ja, ich nenne es mal Brüste. Okay, ja, gut. Darf ich Brüste sagen?
Ja, du darfst auch Brüste sagen.
Titten.
Ja.
Wie du willst. Wem hast du die bestellt? Wie viel Paar hast du?
Gar nicht so viel. Es gibt also immer nur ein Paar, weil wenn die dann irgendwann ausgenuddelt sind, dann kauft man sich die halt neu. Aber die jetzt
nudeln die denn aus?
Naja, gut, die sind ja auch in Gebrauch. Ne? Man fummelt da ja selber manchmal ein bisschen dran rum und macht sich ein bisschen geil oder keine Ahnung. Oder die Leute fummeln da mal gerne dran rum. Und
die Leute fummeln an deinen Möpsen.
Ja klar, warum denn nicht? Lass sie doch fummeln, mir doch egal. Wenn die dann Bock haben, dann meine Brust anzufassen, und dann ist das halt so. Mich stört das nicht, also um Gottes Willen. Nee, aber dann irgendwann kann das mal passieren, dass die mal reißen oder aufplatzen. Gibt's ja alles mal. Die ich jetzt habe, die sind auch schon über ein Jahr im Gebrauch jetzt. Also die sind sehr gut, sehr hochqualitativ verarbeitet. Also sehr schöne Brüste. Nippel.
Nee.
Doch, die haben sogar Nippel. Das kann ich dir gleich mal zeigen.
Ja, die musst du mir unbedingt zeigen. Das müssen wir fotografieren, deine Nippel.
Meine Nippelbrüste.
Ja, ein Traum. Nochmal einmal zurück zu den Depressionen. Wodurch wurden die verursacht? Durch den Druck, den du dir selber gemacht hast, nicht der sein zu können, der du eigentlich bist?
Ja.
Oder die du bist? Oder auch die große Angst vor Verfolgung?
Alles. Das war alles. Das war ja alles gewesen. Natürlich, das war ja immer das Problem. Ich konnte ja nie sein, wer ich bin, immer aus Angst daraus, immer aus Angst aufs Maul zu kriegen oder tatsächlich mal totgeprügelt zu werden. Und wenn du einfach Teil deiner Persönlichkeit irgendwie unterdrücken musst, ständig und permanent, das staut sich ja irgendwann auch an. Und dann war ich halt auch schon immer ein Mensch gewesen, der sehr, sehr viel nachgedacht hat und auch über Menschen nachgedacht hat. Und war ja schon, weil ich war als Kind schon immer sehr, sehr verunsichert. Wie habe ich mich zu verhalten? Was kann passieren in Situationen? Und um mich da halt immer irgendwie drauf vorzubereiten, habe ich halt Situationen schon immer gedanklich auseinandergepflückt, um einfach da auch Sicherheit zu haben. Und das hat natürlich dann irgendwann dafür gesorgt, dass ich einfach gar keine Kraft mehr hatte, überhaupt noch zu kämpfen. Weil wenn du immer nur am Kämpfen bist, fehlt dir irgendwann die Kraft. Weil du hast keine Werkzeuge, damit umzugehen. Und dann braucht man halt nun mal therapeutische Hilfe. Und die musste ich damals halt auch in Anspruch nehmen. Mhm. Und das mehr als einmal. Also ich hatte eine Therapie hatte ich angefangen stationär. Die habe ich dann abgebrochen, weil ich da einen ganz tollen Typen kennengelernt habe. Wo ich dann sagte so, ja, jetzt geht's mir wieder gut. War aber natürlich nicht so, war ja ein Trugschluss. Dann habe ich die Therapie nochmal gemacht, komplett durchgezogen. Dann hatte ich nachher ambulant noch eine Therapeutin an meiner Seite gehabt. Es kam dann zum Beispiel auch raus, dass ich eine Angststörung habe. Auch zum Beispiel immer Angst davor, irgendwas falsch zu machen. Und somit natürlich mich dann auch immer unter Druck gesetzt habe. Was sich ja bis heute teilweise noch manifestiert hat. Und da versuche ich mich halt auch immer so ein bisschen mental immer wieder so ein bisschen runterzuholen. Und ich bin mir dessen auch wirklich, ich bin mir dessen alles durchaus bewusst. Ich weiß, wo meine Verhaltensweisen herkommen, weil ich da halt viel zu viel immer drüber nachgedacht habe. Und das ist aber auch ganz wichtig, weil ich dann natürlich auch die Möglichkeit habe, damit zu arbeiten und da vielleicht auch dagegen anzukämpfen. Aber jetzt mittlerweile ist alles chillo eigentlich. Alles
jetzt
entspannt.
Hast du keine Hilfe mehr.
Nö.
Jetzt hilfst du dir selbst.
Jetzt helfe ich mir selbst, beziehungsweise anderen.
Ich danke dir sehr für das schöne Gespräch. Das hat viel Spaß gemacht.
Danke, danke. Ich freue mich, dass ihr da wart und dass ich dabei sein durfte. Und es war mir auch ein inneres Blumenpflücken. Und es war nicht das letzte Mal, dass wir Kontakt haben.
Nein.
Auf gar keinen Fall.
Nein, auf keinen Fall.
Ich danke auch.
Danke.
Cut!
Jetzt muss ich für diesen Podcast vor allem mir Fragen überlegen und so und das ausarbeiten und mich damit. Ich laber halt mit den Leuten. Ich habe das vorher noch. Das doch mal. Ja, aber das ist.
Jetzt kack sie doch nicht so an, mein Gott. Jetzt lass sie doch mal. Was stimmt denn mit dir nicht? Genau, wollte ich gerade sagen, kannst du dich mal hinsetzen und uns mal schön geschmeidig die Fresse unterhalten, die wir unterhalten uns gerade.
Ja, eben. Immer labert der dazwischen, ey.
Ehrlich.
Kannst du dein Handy mal bitte leise stellen?
Ich glaube, das ist
schon meins. Kannst du dein Handy bitte mal leise stellen? Stress hier. Könnt ihr eure Handys mal bitte leise stellen?
Kannst du jetzt mal aufhören, rumzuzicken?
Zickenkrieg hier. Geht ja gut los.
Ja, ehrlich.
Wir haben noch nicht mal angefangen.
Wirklich. Also, so ein, also nee, wir brechen hier ab.
So kann ich nicht arbeiten.
So kann ich nicht.
Ich kann den ganzen Tag Zeit legen.
Nee. Ich rauch doch noch. Ich kann doch nicht rauchen. Ich rauch doch noch.
Wie, du kannst ja wohl rauchen und reden.
Ja, aber...
Dann machst du das halt zur Seite.
Jetzt hört man doch
trotzdem. Mein Gott, ach...
Immer dieser Stress. Kann ich jetzt noch rauchen oder nicht?
Kann ich jetzt mein Bier trinken?
Trink doch schon mal was, das sieht ja keiner. Du trinkst doch nicht mehr.
Nein, wir müssen doch anstoßen.
Ja, ich stoße auch mit dir an, wenn du schon getrunken hast.
Nee, aber das ist ja dann unhöflich, das macht
keiner. Kann auch ein Mädchenbier. Mhm. Ich dachte, für uns beiden Mädchen.
Ja, doch.
Die besten 2 Minuten haben wir schon.
Gut, okay. Gut, dann könnt ihr das ja so komplett reinnehmen.
Ja, das nehmen wir rein.
Das mache ich natürlich.
Jetzt, du kriegst jetzt dein Bier.
Ich will jetzt aber auch nicht, dass es hier so dargestellt wird, als hätte ich ein tierisches Alkoholproblem. Also schon ja, aber ich möchte das
ja, aber du möchtest nicht
möchte sie mal nochmal unterstreichen. Ne? Also, das ist,
du möchtest anonym saufen.
Ja, ja, genau, ja.
Okay, ja, kein Problem. Du, also eigentlich trinkst du ja nichts.
Ich bin ja eigentlich Berufsalkoholikerin.
Bist du tatsächlich Alkoholikerin oder Alkoholiker? Weil die Frage habe ich mir gestellt. Ich habe nämlich einen Artikel über dich gelesen und da stand mal sie und mal er drin. Der
im Grunde Autor genommen ist konnte das, nicht entscheiden. Das ist auch total egal eigentlich. Im Prinzip spielt das Geschlecht bei mir überhaupt gar keine Rolle. Also jetzt die Spezifizierung und das zu benennen. Also ich bin eine heterosexuelle Frau im Körper eines Mannes, möchte an dem Körper nichts dran ändern, mache aber trotzdem das Beste daraus. Aber deswegen ist halt eher sie, ist mir eigentlich egal. In der Regel dann schon doch, wenn ich es mir aussuchen darf, dann sie. Weil ich sehe mich halt eigentlich mehr als Frau. Ich bin auch manchmal schlimmer als jede Frau. Aber nee, im Grunde genommen ist mir das total egal. Es ist nur
aber dein Körper ist der Körper eines Mannes.
Das, na, ja. Also, ja. Wenn man das so sehen darf.
Du, weißt du, ich sehe nichts.
Nee, also nein, das also.
Wenn man das so sehen darf, dann darf man das sehen.
Nein, darf man nicht sehen, das kostet Geld.
Ach so, nee.
Ich nee, also im Grunde genommen ist mir das eigentlich total egal, weil das definiert mich ja als Mensch nicht.
Okay, ist nicht so, dass du da was ändern wollen würdest.
Nee. Also der Körper bleibt so wie er ist. Also habe ich auch mal meine Zeit gehabt, wo ich darüber nachgedacht habe, ne? Also ob das vielleicht nicht doch irgendwie was für mich wäre, dass ich sage, okay, vielleicht machst du doch eine Geschlechtsangleichung. Aber nee, ich habe dann gelernt, meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Und ich finde ihn schön, so wie er ist. Und von daher habe ich dann gedacht, ja gut, okay. Und bevor man sich da jetzt natürlich, klar, es gibt ja genügend Möglichkeiten, ne? Und ich finde Respekt auch vor die das machen, die das durchziehen, weil das ist ja wirklich ein langwieriger Prozess und ein schmerzhafter Prozess. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Und da habe ich gesagt, nee, okay, das ist mir. Also so schlimm ist es denn bei mir doch nicht, dass ich sage, ich bin ja nicht im falschen Körper. Es ist vielleicht nicht unbedingt der passende Körper, aber es ist nicht der falsche Körper. Also von daher lasse ich den so, wie er ist. Ja. Gut, mal ein bisschen Botox hier und da, aber ansonsten ist halt alles Natur.
Ja, also fast alles.
Genau, also ja.
Nur die 3 Kilo Schminke.
Die
das ist auch Natur.
Nur die Wimpern sind nicht echt.
Ach so.
Ja, der Rest ist Natur. Also ich meine Augen.
Naturschminke oder?
Ja, genau. Na,
Öko.
Nein, auf gar keinen Fall. Geil. Ja, ich habe schon viel Scheiße ausprobiert. Echt ganz, ganz viel. Und bis ich dann irgendwann mal das Passende gefunden habe, dann war fertig.
Ja? Ja. Und dann brauchst du Stunden zum Schminken.
Ja, also die komplette Prozedur mit allem drum und dran, also wirklich mit Zähneputzen, Duschen, Rasieren, Masturbieren, einrauchen, Haare machen, Schminken, fertig, los. Also wirklich mit allem drum und dran sind das ungefähr wirklich so 3, 3,5 Stunden.
Ja.
Ja, und ich plane dann immer noch eine halbe Stunde extra mal gerne mit ein, falls dann doch nochmal was schief läuft, weil es kann ja immer mal, das habe ich alles schon gehabt. Denn
was läuft denn da?
Krümelst du dir irgendwie, weil du scheiß Lidschatten schon wieder gebrochen ist, krümelst du dir das halbe Gesicht voll und dieser schwarze Lidschatten ist ein Riesenarschloch. Weil wenn du den irgendwo auf dem Gesicht hast und nicht sofort wegpustest, dann verschmierst du den und dann ist das ganze Make-up ruiniert. Und da gab es schon wirklich Momente, wo ich echt nochmal von vorne anfangen musste.
Dann kannst du das heulen.
Aber ich trete dann auch gerne mal so Sachen von der Wende oder keine Ahnung, weil ich dann halt hardcore aggressiv werde, weil es dann halt wieder nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe und so nicht, wie ich es haben will.
Und dann muss es perfekt sein.
Und das muss perfekt sein. Muss immer perfekt sein. Also es ist zwar nicht immer perfekt, aber es muss zumindest der Ansatz zu erkennen sein, dass es perfekt ist.
Weißt du vorher schon genau, was du machen willst?
Wie,
also wenn du dich schminkst, weißt du genau, welche Farben und was.
Ich habe ja quasi ein Make-up. Also ich wandle mal zwischen goldenen und bronzenfarbenen Lidschatten, der glitzert, aber beziehungsweise schimmert. Ansonsten habe ich aber vom Make-up-Stil immer dasselbe. Also von daher, ich habe natürlich auch viel ausprobiert die letzten Jahre, klar. War auch viel Scheiße dabei. Viel sah es aus, als wäre ich vom Laster überfahren worden und die Reifen hätten mich geschminkt. Aber man perfektioniert das ja natürlich im Laufe der Jahre und guckt ja dann auch immer sich viel ab bei YouTube und Ähnlichem oder bei Kolleginnen und so. Und jetzt mittlerweile seit ungefähr knapp einem Jahr habe ich das Make-up, was ich haben will. Jetzt haut das doch langsam Gott sei Dank endlich hin. Und das sind ja dann, klar, es ist natürlich, man darf immer nicht vergessen, das Schminken ist natürlich auch Konzentrationsarbeit, gerade wenn man dann so Perfektionist ist und das alles in mühevoller Kleinarbeiter irgendwie hochdetailliert nachzieht. Aber es sind ja so Abläufe, das sind immer wieder dieselben Abläufe, die man ja beim Schminken hat. Deswegen kann man sich dann immer doch noch relativ immer gut entspannen. Aber es ist im Prinzip immer dasselbe.
Wie lange schminkst du dich schon? Hast du das schon irgendwie als Jugendlicher so gemacht? Oder?
Also ich fing an, glaube ich, das war mit 16, 17 habe ich damals so eine weil ich hatte damals schon so mit Hautunreinheiten zu kämpfen gehabt. Meine Hausärztin hat mir damals eine getönte Antipickelcreme gegeben und da fand ich das schon total toll, wie das Gesicht aussehen kann, wenn einfach das Gesicht komplett ebenmäßig ist. Und ich glaube, das war so, ich glaube, meine Hausärztin war damals schuld, dass ich schwul geworden bin. Nein, damit fing das an. Und dann nachher, als ich mit 17 von zu Hause raus bin, da fing ich dann nachher an, mich im jugendbetreuten Wohnheim, da fing ich dann an, so ein bisschen rum zu experimentieren mit Make-up, mit Augenbrauen nachziehen, Lidstrich ziehen und. Und da fing das dann nachher an. Und das habe ich halt quasi schon immer gemacht. Aber nicht um jetzt irgendwie, ich habe damit ja nie Geld verdient oder Drag habe ich ja nie gemacht. Ich habe, das war einfach immer nur Teil meiner Persönlichkeit und ich fand mich dann einfach schön so, wenn ich in den Spiegel geguckt habe und bin dann natürlich auch so rausgegangen. Also gut, mit vielen Problemen dann natürlich teilweise auch, ne? Viel Anfeindungen gehabt, viel homophobes Drecksverhalten, gerade damals Wismar auch, wo ich da hinten gewohnt habe, viel mit Nazis.
Bist du groß geworden, ja?
Ja, ja, also ich bin so, Wismar bin ich geboren, dann nachher Klütz-Boltenhagen, da die Ecke, da bin ich dann nachher mit meinen Eltern, bin ich da quasi aufgewachsen und dann bin ich nachher wieder zurück nach Wismar, als ich dann raus bin von zu Hause. Und da hatten wir viel mit Nazis, also da durfte ich echt mehr als einmal meine Beine in die Hand nehmen und in mein Leben laufen, ne? Weil ich einfach nur ich war. Ich habe niemandem was getan, ich habe niemanden beleidigt.
Auf der Straße einfach so Situationen, oder
richtig,
wie war das?
Ganz, ganz oft. Mhm. Klar, und so als junger Mensch ist das natürlich eine absolute Oberkatastrophe, vor allem wenn du gerade da sowieso, gerade mit 16, 17, 18, da entwickelst du ja gerade deine Persönlichkeit auch so aus. Und wenn du dann da mal ständig permanent Steine in den Weg bekommst von irgendwelchen Vollidioten, die der Meinung sind, die haben da ein Problem mit, hast du natürlich irgendwann auch mit Depressionen zu kämpfen. Selbstmordgedanken hatte ich auch. Ich habe damals versucht, mir auch das Leben zu nehmen, weil ich einfach keinen Ausweg mehr wusste.
Okay, wie alt warst du da?
Da war ich auch so, das war alles so mit 17 ungefähr. Das war so die Zeit, wo es echt richtig heftig war. Meine beste Freundin hatte mich dann damals geoutet, wo ich ihr im Nachhinein natürlich sehr, sehr dankbar für bin, weil ich nicht weiß, wann ich den Schritt so gegangen wäre. Aber ich habe es ihr dann erzählt und sie hat es dann natürlich gleich, wie sich das für eine gute Freundin gehört, hat sie gleich ihre Fresse nicht gehalten, das komplett im ganzen Freundeskreis um erzählt. Und da fing das natürlich auch schon an, so mit SMS gekriegt, mit Drohungen von Gewalt und
Was zum Beispiel?
Naja, einfach, dass die mir einfach auch derbe hart aufs Maul hauen wollten, ne? Und auch gesagt haben, lass unsere Jungs hier in Ruhe und keine Ahnung, wo ich mir auch dachte, so, mein Gott, ich hab doch nicht. Also, ja gut, da war ein Schnuckelchen dabei. Das war wahrscheinlich auch das Problem gewesen, weil ich und meine beste Freundin waren in denselben Typen verknallt. Und das war wahrscheinlich nicht unbedingt förderlich für die ganze Situation, das geheim zu halten, aber
bist Gott sei Dank. Bist du dann mit dem zusammengekommen?
Oder? Nein, sie hatte, glaube ich, kurze Zeit mit dem was gehabt.
Na, so ein Ärger.
Es gab nachher nochmal Jahre später mit meinem besten Freund, mit meinem ehemals besten Freund, eine ähnliche Situation, wo wir auch in denselben Typen verknallt waren. Ich ihn dann aber gekriegt habe, also somit hat sich das wieder ausgeglichen.
Ja, sehr schön. Ja, alles im Leben gleicht sich aus.
Irgendwann, Karma ist eine Bitch, ne? Irgendwann kommt alles wieder zurück. Mhm. Es ist ja nun mal so.
Marius? Wollen wir einmal...
Haben wir
kurz. Was? Sind wir fertig?
Wollen wir einmal einsteigen überhaupt? Ja?
Ach so.
Lass uns mal den Anfang machen.
Achso, wir machen jetzt den Anfang, okay.
Jetzt fangen wir an. Er kann das ja alles zusammenschneiden, aber ja, wir müssen das nochmal. Marius, ich würde gerne dich aber auch vorstellen, ja? Hasilein.
Hasilein, das war's doch schon. Das reicht doch alles. Hasilein.
Mein Hase hoppelt ja auch rum.
Also noch nicht mal Hase, sondern Hasilein, finde ich auch. Okay, das Niveau ist festgelegt
ja,
heute.
Ja.
Okay.
Ich hasse es, nur vorab.
Alles gut, entspann dich. Mehr als verkacken kannst du es nicht.
Ja, ich finde es total unentspannt.
Jetzt mach sie zu, wir haben keine Zeit.
Du stresst mich.
Ja, natürlich stress ich
Mann,
dich.
Mann, ey. Voll die Tussi, echt.
Sag doch, ich bin schlimmer als jede Frau.
Ja, absolut. So, ja, ich stelle mich jetzt einmal vor, wir machen das einfach einmal und dann guckst du, ob
wir
das
ziehen jetzt einfach durch.
Ja.
Durch einmal,